PH Bildungswelle. Die Pädagogische Hochschule Karlsruhe im Radio.
Hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe der Bildungswelle. Ich bin Jule und habe wie immer zwei Themen rund um die PHKA Karlsruhe dabei. In dieser Folge möchte ich euch ein preiswürdiges Lehr-Lern-Labor und einen Studiengang vorstellen. Also legen wir los. Widmen wir uns zuerst einmal einem besonderen Erfolg. Das Lehr-Lern-Labor Physik wurde mit dem Lela-Preis 2026 in der Rubrik Schülerlabor Plus ausgezeichnet. Lela steht für Lernortlabor, der Bundesverband der Schülerlabore. Ich habe mit dem Initiator Prof. Dr. Tobias Elhamdani Ludwig über das Labor, dessen Ziele und natürlich den Preis gesprochen. Hallo, Herr Elhamdani Ludwig.
Guten Morgen, Frau Bär.
Wie ist denn die Idee zum Lehr-Lernlabor Physik entstanden und was war Ihre ursprüngliche Vision für das Labor?
Also bei uns an der PH Karlsruhe studieren junge Menschen, die später Physik in der Sekundarstufe unterrichten möchten oder in der Grundschule auch einen naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Und im Rahmen des Studiums braucht es in meinen Augen einen Ort, an dem man sich ausprobieren kann, der noch losgelöst ist von Schule, weil Naturwissenschaften und Physik insbesondere ja bedeutet, dass man Experimente durchführt, dass man Materialien entwickeln muss. Das sind alles Kompetenzen, die in meinen Augen nicht leicht zu erwerben sind, aber ganz, ganz wichtig. Und da braucht es einen Ort, wo man mit Schülerinnen und Schülern zusammen erste Erfahrungen in der Vorbereitung von ja, naturwissenschaftlichen Lernsettings sammeln kann. Und in dem Rahmen war es gab es immer mal wieder schon Versuche hier bei uns im Haus mit Schulklassen so Projekte durchzuführen. Und da hatten wir dann 2022 durch die Förderung von einer Stiftung die Möglichkeit, das etwas größer und professioneller aufzuziehen, sodass wir momentan im Grunde genommen zweimal die Woche, außerhalb der Schulferien natürlich, hier Schulklassen zu Besuch haben, sodass unsere Studierenden entweder im Rahmen von sogenannten Lehr-Lern-Labor-Seminaren oder aber quasi auch als Service mit den Schulklassen über einen längeren Zeitraum, einen Vormittag lang, naturwissenschaftliche Themen bearbeiten. Die Vision dabei ist natürlich, dass wir versuchen, zum einen das Erleben von Kohärenz, damit verstehe ich so quasi die zeitliche und auch räumliche Verzahnung von Inhalten aus Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Bildungswissenschaft zu stärken und damit letztlich auch dazu beizutragen, dass der so immer ja, erlebte Theorie- und Praxisschock, beziehungsweise Praxisschock oder die Theorie- und Praxisverzahnung letztlich angegangen wird. Für mich ist damit das Lernlabor letztlich schon ein visionärer Ort, an dem wir letztlich eine Win-Win-Win-Win-Situation haben, denn Schülerinnen und Schüler kommen an die PH, können ein Thema mit unseren Materialien in einem längeren Zeitraum außerhalb von Schule bearbeiten. Studierende können sich ausprobieren, können erste Praxiserfahrungen sammeln. Wir als WissenschaftlerInnen können Konzepte ausprobieren und begleiten. Und auch die Lehrkräfte trinken in der Regel nicht nur Kaffee bei uns, sondern sind natürlich hier mit offenen Augen und können zum einen ihre Lerngruppe mal ganz anders beobachten, aber auch vielleicht Anregungen für einen Unterricht mitnehmen.
Wie genau kann man sich denn das Lehr-Lern-Labor so räumlich vorstellen? Einfach mal, um so was Visuelles zu schaffen.
Zunächst mal ein ganz normaler Raum. Das, was ihn dann zum Leben erweckt, sind natürlich dann die Studierenden, die mit unseren Materialien versuchen, Experimente durchzuführen. Und wenn sie dann an einem Tag ins Lehr-Lern-Labor kommen, wo zum Beispiel ein Projekttag zur Klimaphysik stattfindet, dann erkennen sie den Raum nicht wieder, weil da gibt es Wärmebildkameras und Versuche zur elektromagnetischen Strahlung und zum Treibhauseffekt. Und es wird mit Gasflaschen gearbeitet und es wird gemessen auf iPads und Computern und diskutiert und ausgewertet. Und das ist eigentlich dann, ja, da ist dann viel Action und Trubel und da wird vor allen Dingen viel gelernt.
Wir können ja mal an dem Beispiel Klima-Projekttag bleiben. Was genau passiert denn da an so einem Vormittag oder ganzen Tag? Wie erleben SchülerInnen das Thema Klimakrise bei Ihnen?
Also ganz wichtig zu wissen ist, zunächst mal bringt das Lehr-Lern-Labor inhaltlich Projekttage zu ganz verschiedenen Themen der Physik aus. Aus der Mechanik, aus der E-Lehre, aus der Optik, aus der Wärmelehre. Wir haben aber damals, als wir das Projekt beantragt haben, versucht, einen besonderen Schwerpunkt zu setzen, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Nämlich, wir wollen so ein naturwissenschaftliches Grundverständnis für die Veränderung des Klimas schaffen. Und dazu adressieren wir klimaphysikalische Aspekte, indem wir ja, die Prozesse und Abläufe in der Atmosphäre anhand von überwiegend so kleinen Analogexperimenten deutlich machen, sodass man, da ist das Ziel quasi, dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, entsprechende fachliche Kompetenzen zu erwerben. Und meine Vorstellung ist, dass quasi durch ein besseres Verständnis der Prozesse in der Atmosphäre dann letztlich auch eigene Entscheidungen, die ja manchmal gar nicht so trivial sind, vielleicht auch vor dem Hintergrund dieser Kompetenzen getroffen werden. Ja, genau. Also wir erhoffen uns durch die Klimaprojekttage jedenfalls, dass wir die physikalischen Grundlagen dazu legen. Und das machen wir für Schulklassen der Grundschule, aber auch für Schulklassen der Sekundarstufe 1. Das Besondere dabei ist, dass es ein Forschungsprojekt gibt. Das wird von einem unserer Doktoranden bearbeitet, dem Kai Burger. Der hat dieses Projekt entwickelt und der beforscht das auch. Und der hat da einen ganz besonderen Fokus gewählt, weil es nicht nur um die physikalischen Grundlagen geht, sondern es gibt in dem Projekttag zu Klimaphysik auch die Möglichkeit, dass man mal wirklich als Schülerin, als Schüler selber echte Klimadaten auswertet. Und dann nutzen wir eine Klimareihe, die hier in Karlsruhe seit, ich glaube, über 230, 240 Jahren aufgenommen wird. Zunächst am Marktplatz, dann an anderen Standorten. Und das Besondere an dieser Klimareihe ist, das ist jetzt ein sehr, sehr großer Datensatz mit 240.000 Datenpunkten. Und das ist eigentlich global fast, naja, einmalig nicht, aber es gibt es nicht so häufig, weil es ist eine Klimareihe, die sehr, sehr lange zurückreicht und sehr, sehr gut dokumentiert ist. Und die werten wir zusammen mit Schülerinnen und Schülern aus. Das hat der Kai Burger konzipiert, hat sich da physikdidaktisch überlegt, wie kann ich denn eigentlich so einen Datensatz auswerten, sodass ich Schlüsse ziehen kann. Hat dazu eine App entwickelt und programmiert und dann auch beforscht letztlich, wie solche Aussagen zum Thema Klima in Karlsruhe dann von Schülerinnen und Schülern vor dem Hintergrund dieser Daten entwickelt werden und begründet werden.
Sie haben diesen Monat den Lela-Preis 2026, also den ersten Preis in der Rubrik Schülerlabor, erhalten. Erstmal, was bedeutet Ihnen die Auszeichnung für das Projekt?
Diese Dachstruktur, dieser Bundesverband der Lernlabore, der vergibt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Bildung, Familie und Jugend jährlich einen Preis, wo halt besondere Projekte in den Lernlaboren ausgezeichnet werden. Und da hatten wir uns beworben im Januar eben mit diesem Klimaprojekt und wurden ausgezeichnet. Und der Preis ist für uns, neben dem Preisgeld, was es gibt, wovon wir neue Materialien kaufen können, deshalb von Bedeutung, weil ich glaube, die ganze Arbeit und Mühe, die wir da reingesteckt haben, die häufig ja sehr lokal bleibt, hier die Schulklassen, die Lehrer feedbacken uns ein bisschen, oder auch hier in der Hochschule, aber so, es ist, glaube ich, gerade für unsere Mitarbeitenden im Lernlabor einfach eine schöne Anerkennung zum einen und vielleicht auch ein Zeichen, dass wir mit diesem Projekttag auf dem richtigen Wege sind und damit ein Ziel verfolgen, was unglaublich wichtig ist für die Zukunft. Und so sehe ich diesen Preis und hoffe auch, dass wir quasi, ja, dass er uns auch dabei hilft, dieses Lernlabor, was wir haben, weiter aufrechtzuerhalten.
Das Labor hat ja eben diesen doppelten Auftrag, darüber haben Sie schon gesprochen, also eben diese Klimabildung oder insgesamt eben die physikalische Bildung für SchülerInnen, aber eben gleichzeitig auch als Ausbildungsort für Lehramtsstudierende. Was genau lernen denn die Lehramtsstudierenden durch dieses Projekt?
Lehramtsstudierende müssen Expertinnen und Experten werden in der Planung, in der Durchführung und Reflexion von Physik bzw. naturwissenschaftlichem Unterricht. Und in unseren Lernlabor-Seminaren lernen die Studierenden zunächst mal im ersten Schritt, wie man gute Projekttage, also gute unterrichtliche Settings, durchführt. In den Seminaren arbeiten sie in kleinen Gruppen an der Durchführung eines solchen Projekttages zunächst mal. Das Ganze ist natürlich eng begleitet von unseren Dozierenden, die dann auch Feedback geben, sodass im Idealfall bei einem weiteren Durchlauf die Studierenden, ich will nicht sagen, die gleichen Fehler nicht mehr machen, aber das, was gut gemacht wurde, noch viel besser machen und Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, halt weglassen. Das läuft am Anfang des Semesters so zweimal, wo also quasi diese Projekttage durchgeführt werden, die wir schon vorbereitet haben, die seit langer Zeit etabliert sind. Das sind so feste Themen mit einer Struktur und die Studierenden kommen erstmal ins Durchführen. So etwa ab der Mitte des Semesters wird im Laufe des Seminars dann quasi noch die Planung hinzugenommen. Da ist dann die Aufgabe, einen eigenen Projekttag zu entwickeln. Also Ich glaube, im letzten Jahr hat eine Studierendengruppe dann etwas gemacht zur Weltraumphysik und zum Universum. Hatte einen Projekttag entwickelt, wo es halt um Planeten ging, um Jahreszeiten, um Finsternisse, um die Frage, was eigentlich Gravitation ist oder der Urknall. Und hatte das in einem Projekttag aufbereitet. Da stand natürlich noch viel, viel mehr die Planung im Vordergrund. Und wenn man dann einen eigenen Tag geplant und durchgeführt hat, dann ist natürlich das Besondere, dass man auch sich fragen muss, dass man lernen muss, was lief denn an meinem Tag jetzt gut und was lief weniger gut. Also die Reflexion, das kommt dann wirklich am Ende des Semesters mit dazu. Und meine Vorstellung ist, dass die Studierenden durch diese wiederholte Erleben von solchen Micro-Settings, es ist ja noch keine ganze Unterrichtsstunde und auch kein schulisches Geschehen, dass die da wirklich sehr, sehr gut darin werden, Physikunterricht zu planen, durchzuführen und zu reflektieren, vor allen Dingen unter Rückgriff auf viele Experimente und viele Materialien. Denn das ist das, was, glaube ich, in der Physik immer im Vordergrund stehen sollte, die Beobachtung der Natur, das Staunen, das Fragen stellen, das Ideen sammeln und auch das Spaß haben.
Ich habe gelesen, dass bis jetzt annähernd 4000 SchülerInnen das Lehr-Lern-Labor Physik besucht haben. Was nehmen Sie jetzt vielleicht als Abschluss des Interviews als wichtigste Wirkung der Arbeit wahr und wohin soll sich das Labor in Zukunft noch entwickeln?
Also wir hatten tatsächlich schon wirklich sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler hier zu Gast und die Wirkung, die ich mir immer erhoffe, ist natürlich, dass der eine oder andere, die eine oder die andere letztlich plötzlich mit Physik lernen eine gute oder sehr gute Erfahrung hat. Dass man sich vielleicht im Laufe des Lebens daran erinnert, dass man hier zu Gast war, dass man ein besonderes Thema gemacht hat, ein besonderes Gerät in der Hand hatte, das irgendwie durch die enge Betreuung, durch die Studierenden eine gute Erfahrung geschaffen wurde in Bezug auf das Physiklernen. In Bezug auf die Klimatage hoffe ich mir natürlich, wie ich gerade schon angedeutet habe, dass ich damit beitrage zu einer naturwissenschaftlichen Klimagrundbildung in der Gesellschaft. Ich bin mir aber darüber im Klaren, dass das immer nur sehr einzelne, singuläre Ereignisse sind und dass es natürlich keine weltbewegenden Veränderungen in der Karriere von einer Laufbahn einer Schülerin oder eines Schülers machen wird. Also ich bin da sehr zurückhaltend, wenn es irgendwie darum geht, um das Wecken von Interesse und Motivation an Physik. Es ist vielleicht ein Beitrag und es kann so kleine Funken induzieren, aber das wird nicht so sein, dass die hier alle rausrennen und Physik studieren wollen. Das ist mir auch ganz wichtig, da eine ehrliche Position zu zeigen. Und wenn Sie fragen, wo es hingehen soll, also mein größter Wunsch ist tatsächlich, sind zwei Sachen. Das eine ist, das Projekt hängt immer so ein bisschen am seidenen Faden. Wir sind finanziert, aber auf die Mittel Dritter angewiesen. Und das andere ist, dass ich eigentlich auch darüber nachdenke, dieses Lehr-Lern-Labor zu öffnen, nicht nur für Schulklassen und wo quasi Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern kommen, sondern auch zu öffnen für vielleicht interessierte Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Also vielleicht Wochenendprojekte, wo Eltern mit ihren Kindern kommen können oder irgendwie für Jugendeinrichtungen und Jugendhäuser. Da gibt es ja einige Ideen, aber auch da ist immer die Frage, wie das finanziert wird und wie wir das hier vor Ort durchführen können.
Vielen Dank für die ganzen Einblicke.
Ja, sehr gerne. Es hat mir viel Freude bereitet. Danke Ihnen.
Ja, in diesem Interview ging es ja schon viel über technische Hilfsmittel zur Datenerhebung, beispielsweise von Klimadaten. Und bei dem Stichwort technisch bleiben wir auch bei dem zweiten Thema, das ich euch mitgebracht habe. An der PHKA kann man nämlich Technik studieren. Was dieses Studienfach genau beinhaltet, darüber habe ich mit Professor Dr. Nico Link gesprochen. Er ist stellvertretender Leiter am Institut für Physik und Technische Bildung. Auch wird es etwas klangmalerisch und praktisch, denn in einem Gespräch mit Igor Gideon lernen wir das Lehr-Lern-Labor Technik kennen. Hallo Herr Link, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir zu sprechen.
Hallo Frau Bär, vielen Dank für die Einladung.
Also so das Studienfach Technik. Der Name Technik, das klingt ja erstmal sehr simpel, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird es dann doch sehr komplex in meinem Kopf. Was genau umfasst denn dieser Studiengang und wer kann das studieren?
Einfach gesprochen, also umfasst es einerseits technische, andererseits aber auch pädagogische Themen. Und der Studiengang Technik, insbesondere dann im Lehramt hier an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe, der bildet Lehrkräfte aus für zwei Fachrichtungen. Einerseits kann man Technik im Sachunterricht, in der Primarstufe unterrichten und andererseits im Wahlpflichtfach in den Klassen 7 bis 10 an beispielsweise Realschulen oder Gemeinschaftsschulen. Und da müssen wir dann ein bisschen differenzieren, wenn wir das Studium anschauen. Denn logischerweise, wenn ich in der Primarstufe in der Grundschule unterrichte, sind Dritt- und Viertklässler eine andere Zielgruppe als beispielsweise Sieb- bis Zehntklässler. Und dahingehend differenzieren wir auch in der Ausbildung. Und dass Sie mal so ein bisschen Einblick bekommen. In der Primarstufe, ja, da gibt es eine Veranstaltung, die nennt sich Technisches Arbeiten in der Grundschule. Da arbeitet der Kollege, der das Ganze dann umsetzt, eng am Bildungsplan. Das heißt, da geht es erstmal darum, sozusagen einen Werkzeugführerschein mit den Kindern zu machen, dass die dann ja, sicher im Umgang sind mit der Laubsäge oder mit einer Handbohrmaschine und da beispielsweise eigene kleine Projekte umsetzen können. Das heißt, die angehenden Lehrkräfte, die durchlaufen hier ja selber die Projekte und das zeichnet uns auch, glaube ich, hier aus, dass wir eine große Theorie- und Praxisverzahnung haben. Wenn wir jetzt in die Sekundarstufe reinspringen, da ist es dann so, dass wir da fachlich etwas tiefer gehen, aber da muss man auch bei uns, ich sage jetzt mal, keine Angst haben. Na, Technik ist ja doch immer häufig verbunden auch mit so Fächern wie Physik oder höhere Mathematik oder generell der Mathematik. Die sind natürlich eine wichtige Grundlage, aber sie werden jetzt bei uns in den Veranstaltungen keine Integralrechnung oder keine Differentialgleichung lösen werden, sondern das Besondere an diesem Fach Technik ist, glaube ich, wirklich und insbesondere die Ausbildung an den pädagogischen Hochschulen, dass wir sehr viel fachpraktisches Arbeiten selbst ja, in der Ausbildung zugrunde legen. So haben wir Einführungsveranstaltungen in die technologischen Grundverfahren, also das heißt, dass wir mit Holz und Kunststoffen ja, Grundlagenbearbeitung beginnen, aber auch in der Metalltechnik, dass man den Umgang mit den Werkzeugen selbst lernt. Das ist so ein bisschen der Übergang, vielleicht dann auch, wer das letztendlich so die Zielgruppe ist. Letztendlich jeder, der Interesse hat, Lehrkraft zu werden und ein Interesse an technischen Fragestellungen hat.
Wie kam es denn dazu, dass dieser Studiengang entstanden ist?
Puh, gute Frage. Also, technische Bildung gab es natürlich schon im 17. Jahrhundert bei Jean-Jacques Rousseau, der in seinem Werk, ich glaube, es hieß Emile, und da hat er seinem Zögling Emile ja das Tischlerhandwerk beigebracht. Und da gab es ja auch schon technische Bildung. Das Fach hat sich dann aber erst in den 50er Jahren aus dem Werkunterricht weiterentwickelt. Das war am Anfang noch so ein bisschen ja auch musisch geprägt und hat sich dann in den 60er und 70er Jahren weiterentwickelt. Und was man bei dem Fach Technik immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, es gibt je nach Bundesland, wie das manchmal üblich ist in Deutschland, unterschiedliche Ansätze. Wir in Baden-Württemberg sind eher so, ja, beziehungsweise da ist die Grundlage eher der mehrperspektivische Ansatz, der auf die technische Bildung fokussiert. Es gibt aber auch andere Bundesländer, wie zum Beispiel in Sachsen. Da ist es ein Fächerverbund mit Wirtschaft, Technik, Haushalt und Soziales. Da ist Technik integriert in dieses große Fach. In Baden-Württemberg ist das dann eigenständig. Ja, das sind so ein bisschen die Entwicklungen. Und die Professur, oder früher waren es sogar zwei Professuren an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, die gibt es seit den 70er Jahren. Das heißt, seit dort werden dann auch Technik oder werden Techniklehrkräfte für die Prima als auch für die Sekundarstufe in Karlsruhe ausgebildet.
Weshalb würden Sie sagen, ist technische Bildung so wichtig? Also einerseits für die angehenden Lehrpersonen, als auch später für die zu unterrichtenden SchülerInnen.
Ja, wir leben halt in einer von Technik geprägten Welt. Ja? Also beispielsweise das Interview, was wir gerade führen. Das Mikrofon nimmt jetzt hier den Ton auf, also unsere Stimmen. Das Ganze wird dann in Signale, in elektrische Signale umgewandelt. Die Signale werden über das Internet jetzt ja, an unsere Computer dann versendet oder einen Server. Und nachher wird der Podcast dann in einer Datei gespeichert. Das wird entsprechend auch datenmäßig ja, reduziert und wir hören das Ganze dann über einen Lautsprecher, wo dann wieder diese Audiodatei von einem Server abgerufen wird und in dem Lautsprecher das elektrische Signal in Schall umgewandelt wird, den wir dann hören. Also wir haben sehr viele Anwendungen aus unserem Alltag, die auf Basis technischen oder physikalischen Prinzipien funktionieren und ja, daher ist es wichtig, dass wir in einer solchen von Technik geprägten Welt auch verstehen, wie die entsprechenden Maschinen, Funktionen, Abläufe sind und die dann natürlich dann auch als Menschen mitgestalten können. Und daher ist es wichtig, dass die Schule, die Schülerinnen und Schüler zu einem einsichtigen und auch verantwortlichem Handeln in unterschiedlich technischen geprägten Lebensbereichen befähigt und die Schülerinnen und Schüler eine technikbezogene Handlungsfähigkeit entwickeln. Und das ist natürlich im Kontext von Schule dann wichtig, dass wir dafür dann auch qualifizierte Techniklehrkräfte benötigen, um das Ganze dann auch an die Schülerinnen und Schüler weitergeben zu können.
Wie wird sich denn der Studiengang in Zukunft weiterentwickeln? Haben Sie da schon irgendwelche Ansätze, die Sie verraten können?
Also wir sind natürlich im Fach immer auch an den technologischen Entwicklungen dran. Ja, also was uns jetzt gerade so ein bisschen umtreibt, beispielsweise in der Lehrveranstaltung Energie und Bautechnik, die wir haben, da sind jetzt natürlich in den letzten Jahren die Wärmepumpen auch in den Medien stärker in Präsenz und auch in die eigenen Wohnungen gekommen. Und da wir versuchen, an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler uns zu orientieren, sind zum Beispiel auch solche Entwicklungen jetzt wie die Wärmepumpen Gegenstand des Technikunterrichts geworden, was dann heißt, dass wir unsere Ausbildung für die angehende Techniklehrkräfte dann dort modernisieren müssen und solche Technologien dann auch in die Ausbildung Einzug finden. Und auch das Thema KI spielt eine Rolle. In der Veranstaltung vom Herrn Gideon ist es beispielsweise so, dass wir dort oder er dort mit einer KI-Unterstützung Mikrocontroller programmieren lässt im Kontext von Messen, Steuern und Regeln und dann dort auch solche Technologien Einzug finden, natürlich immer in einer, ich sage jetzt mal, zugänglich oder abgespeckten Version, sodass man das Exemplarische daran erlernen kann, aber wir dann jetzt nicht in die Untiefen der KI-Technologie eintauchen werden, sondern eher das als, wie es aktuell häufig doch eingesetzt wird, als weiteres Werkzeug. Ja, und mit Werkzeugen kennen wir uns in der Technik in der Regel häufig aus und so setzen wir auch die KI-Technologie im Rahmen von einzelnen Lehrveranstaltungen ein.
Vielen Dank, Herr Link, für die ganzen Einblicke.
Sehr gerne.
Wir haben ja jetzt schon ein paar klangliche Eindrücke vom Lehr-Lern-Labor Technik gehört. Aber jetzt wollen wir auch mal hören, wie es genau dort abläuft. Und deswegen spreche ich jetzt mit Herrn Gideon. Hallo, Herr Gideon, vielen Dank, dass Sie mit mir sprechen heute.
Hallo, Frau Peer. Ja, auch vielen Dank für die Einladung.
Also ich war sehr begeistert vom Lehr-Lern-Labor Technik, als ich dort war. Vielleicht können Sie mir noch mal sagen, was man sich genau darunter vorstellen kann.
Ja, zunächst würde ich vielleicht gerne das ein bisschen ausholen und zwar das Thema Herausforderungen ansprechen. Wir wissen ja alle, dass die Technik sich sehr schnell verändert und deshalb stehen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer häufig vor der Herausforderung, ja, sich mit Technik immer mal wieder neu auseinanderzusetzen. Und auch hinsichtlich dessen, wie kann man dann sie unterrichten. Und genau dafür bietet unser Lehr-Lern-Labor Technik an der PH Karlsruhe unterschiedliche Räume, in denen wir versuchen, die Theorie und auch die Praxis miteinander zu verweben. Und wir haben, wie gesagt, also unterschiedliche Räume. Das wären zum Beispiel die Werkstatt. Hier erwerben Lernende handwerkliche Fertigkeiten und erkunden zum Beispiel Materialeigenschaften. Sie arbeiten mit Holz, mit Metall, auch mit Kunststoffen und auch mit unterschiedlichen Handwerkzeugen und Maschinen. Oder zum Beispiel im Elektrolabor, das hat auch schon Herr Link mehrmals angesprochen, da entwickeln Lernende elektrische Schaltungen oder elektronische Schaltungen. Sie setzen Sensor-Aktuator-Systeme um, ja, und programmieren auch Steuerungs- und Regelungsvorgänge in unterschiedlicher Weise. Oder auch zum Beispiel CAD-Modelle. Hier fertigen Studierende unterschiedliche CAD-Modelle und ja, setzen diese mittels zum Beispiel additive Fertigungsverfahren, sprich 3D-Druck, oder auch je nach Zweck auch mittels selektiver Fertigungsverfahren, das wäre dann Fräsen oder auch Laserschneiden. Oder auch ein Keramikstudio, hier wird die technische Bildung sozusagen um Gestaltung und Ästhetik angereichert und ja, zeigt auch den Studierenden, dass das technische Denken mit Kreativität schon auch verbunden ist. Ja, und natürlich sowas wie Seminarraum, das ist sozusagen unser Zentrum in der Abteilung. Hier wird neben der klassischen Lehre, da werden auch ja, konkrete Unterrichtseinheiten entwickelt. Und das ist ein Ort, wo wir versuchen, sozusagen, wie gesagt, die Theorie und auch die praktischen Erfahrungen miteinander zu verweben, diese zu diskutieren und auch weiterzuentwickeln. Das wären dann sozusagen die Räumlichkeiten. Also wir verstehen daher unser Lernlabor nicht als ein Zimmer, sondern als, ja, vielmehr als eine Lehr-Lern-Landschaft vielleicht, sowas, ja.
Wie wird denn jetzt dieses Lernlabor genau von den Studierenden genutzt?
Ja, das ist eine gute Frage und das trifft ja natürlich auch den Kern. Und ich würde sagen, das Stichwort zyklische Professionalisierung angehender Lehrerinnen und Lehrer, das ist wahrscheinlich, trifft das am besten. Die Studierenden nutzen das Lernlabor natürlich nicht nur, um Technik auszuprobieren, um Technik zu erlernen, sondern vor allem, um den Unterricht zu entwickeln, ihn durchzuführen und dann auch anschließend natürlich auch zu reflektieren. Also sie planen Lernangebote, wir laden dann wiederum die Schulklassen ein, also die Schulklassen kommen zu uns an die PH, sowohl aus der Primarstufe als auch aus der Sekundarstufe. Ja, und die Studierenden setzen dann hier an der PH, also in einem geschützten Raum, ihre Projekte dann mit Schülerinnen und Schülern um. Sie werden dann ihre Erfahrungen aus und überarbeiten dann auch ihre Konzepte danach. Und für Studieninteressierte ist das spannend, weil man hier sehr konkret erlebt, wie aus technischem Arbeiten auch technische Bildung wird. Also man entwickelt also nicht nur selbst technische Lösungen, sondern lernt zugleich, wie man solche Inhalte auch später mit Schülerinnen und Schülern sinnvoller aufbereitet. Und besonders stark aus meiner Sicht ist hier auch sozusagen die Forschungsseite, das wollte ich auch gerne mal ansprechen. Lehr-Lernprozesse können hier in realen Unterrichtssituationen beobachtet oder sie werden beobachtet und protokolliert und analysiert. Und Studierende können auch daran forschend oder hier auch forschend mitwirken, indem wir zuvor im Seminar oder in den Seminaren gemeinsam ein Forschungsdesign entwickeln und auch Forschungsfragen entwickeln und dann versuchen, im Nachgang diesen Forschungsfragen auch sie dazu zu nähern.
Wenn jetzt so eine Schulklasse zu Besuch kommt, in die Werkstatt oder eben in das Lehr-Lern-Labor, was ist denn so ein Projekt, was die umsetzen können?
Ja, aktuell bieten wir vier Projekte an. Das ist jetzt zwei Projekte stammen aus, also sind für die Primarstufe konzipiert. Das ist, wir bauen zum einen eine Taschenlampe. Da wird einfach das Thema einfacher Stromkreis angesprochen und Schülerinnen und Schüler entwickeln selbst eine sehr einfache Taschenlampe. Ja, und für die Sekundarstufe, da sind auch zwei Projekte. Also das eine Projekt betrifft das 3D-CAD-Modellieren. Also die Schülerinnen und Schüler kommen zu uns, also Schüler aus Klasse 6 bis 8 eher und entwickeln an den Computern eigene Produkte, CAD-basiert.
Vielen Dank, Herr Gideon.
Sehr gerne.
Wie immer möchte ich euch noch zum Abschluss über ein paar Veranstaltungen in den nächsten Wochen berichten. Am 23. April um 18 Uhr stellt die PHKA ausgewählte Forschungsprojekte im Rathaus der Stadt Karlsruhe am Marktplatz vor. Dieses Jahr geschieht dies unter dem Motto KI in der Bildung, Chancen gestalten, Qualität sichern. Die Veranstaltung bietet mit kurzen Vorträgen, Posterausstellungen und Mitmachaktionen BürgerInnen die Gelegenheit, sich über neueste gesellschaftsrelevante Forschung zu informieren und mit WissenschaftlerInnen der PHKA ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls am 23. April findet der Boys' Day statt, der Jungen Zukunftstag 2026. Schüler ab 13 Jahren können dieses Jahr 5 Workshops an der PHKA besuchen. Darunter geht es um Sport, Mathematik, Deutsch, Englisch und Kunst. Der Boys' Day an der PHKA soll Schülern dabei spannende Einblicke in die Berufsfelder Grundschullehramt und Kindheitspädagogik geben. Auch können Schüler das wilde Basteln besuchen, bei dem sie dem künstlerischen Arbeiten auf die Spur kommen können, indem sie beispielsweise herausfinden, wie man mit Deutschrap-Texten den Deutschunterricht spannender machen kann. Unter dem Motto Zukunft gestalten mit Grundschullehramt und Kindheitspädagogik organisiert das PHKA Gleichstellungsbüro auch eine Präsenzveranstaltung. Mehr Infos dazu unter boys-day.de. Am 25. und 26. April findet der Kongress Musizieren für und mit Menschen mit Demenz in Kooperation mit der PHKA statt. Der Kongress richtet sich an Ensembleleitungen, Musizierende, Pflegeeinrichtungen, MusiktherapeutInnen, Fachstellen, pflegende Angehörige, als natürlich auch an alle Interessierten. Es gibt praxisnahe Workshops und konkrete Impulse für gemeinsames Musizieren. Mehr Infos zu all diesen Veranstaltungen findet ihr auch unter ph-karlsruhe.de. Das war's für diese Folge der Bildungswelle. Ich hoffe, ihr hattet Freude beim Zuhören, habt Neues gelernt und vor allem seid bei der nächsten Folge am 29. April dabei. Bis dahin!